Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Was in den letzten 2 Jahren die Corona-Updates von Fachleuten und Hobby-Virologen waren, sind seit Beginn des russischen Einmarschs in die Ukraine Tweets von Kriegsverstehern.
Ausgewiesene und selbsternannte ExpertInnen äußern sich in den sozialen Medien zu allen möglichen Themen, die für die Entwicklung der militärischen Lage vor Ort relevant sein können. So viel Wissen um Militärgerät und Strategie und auch Interpretationen von Bildern von Ort wurde noch nie geteilt.
Ja, aber was bedeutet das auch in Sachen Aufklärung? Matthias Finger hat sich umgehört.
Ausgebrannte Panzer am Straßenrand, Bombenkrater mitten in der Stadt, Raketen, die einschlagen. Über den barbarischen Angriffskrieg gegen die Ukraine können wir uns fast in Echtzeit informieren, in den sozialen Medien. Früher wurde hier auch schon Material aus Kriegen, im Irak, aus Syrien und auf der Krim gepostet. Aber der Ukraine-Krieg setzt neue Maßstäbe.
Also die meisten Bilder kommen sicher von den unmittelbar Betroffenen vor Ort, wenn eine Bombe vor ihnen detoniert, wenn ein Haus beschossen wird. Zweifelsohne wird durch die sozialen Medien heute ein Kriegsbild gezeichnet, wie wir das bisher nicht gekannt haben, weil es ist im Prinzip eine Information immer und überall.
Erklärt Walter Feichtinger vom österreichischen Bundesheer. Die Internetabdeckung in der Ukraine ist immer noch sehr gut und konnte von Russland nicht ausgeschaltet werden. In den sozialen Medien bilden wir uns im Schnellkurs zu Hobby-Gefechtsexperten weiter. Angebote gibt es genügend. Hunderttausende Klicks bekommen beispielsweise Videos des österreichischen Bundesheers, die sich detailliert mit der Schwächung russischer Truppen durch Versorgungsprobleme beschäftigen.
Wenn wir davon ausgehen, dass sich ca. 200.000 russische Soldaten in der Ukraine befinden, dann haben die einen Bedarf von ca. 800 Tonnen Verpflegung pro Tag. Beim Kraftstoff, das sind ca. 4 Millionen Liter, für ungefähr 120 Bataillonskampfgruppen.
Um das Unbegreifbare des Krieges zu verarbeiten, bieten sich die sozialen Medien mit ihrer kommentierenden Funktion an, als Ventil und heilende Talking Cure. Fraglich ist nur, wie fundiert die einzelnen Meinungsäußerungen im Netz sind.
Das ist jetzt ein bisschen böse, das sozusagen. Da unterscheiden sich Dilettanten und Experten. Die Experten sind in der Lage, das, was da passiert, einzusortieren und zu sagen, wo gehört das in diesem Gesamtkonstrukt eigentlich, in das Bild hinein?
Christian Mölling ist Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Die sozialen Medien können sicher auch wertvolle Informationsquellen sein. Hier gezeigte Bewegungen der russischen Armee wurden teilweise erst Tage später von der US-Regierung bestätigt. Doch selbst die aktuellsten Bilder können aufgrund der rasanten Kriegsdynamik schnell veralten.
Ich kann den Impetus, diesen Impuls verstehen, dass man immer gerne genau wissen möchte, was passiert. Und ich verstehe auch, dass das eine Form von Sicherheit auslöst. Es gehört aber auch mit zu der ganzen Geschichte dazu, zu sagen, es gibt in solchen Phasen große Unschärfen.
Trotzdem ist das Netz voll von Wortmeldungen. Genauso wie die unbeherrschbar wirkende Corona-Pandemie zuvor, übt die existenzialistische Bedrohung des Krieges eine ambivalente Faszination aus.
Der Krieg ist ein Extremfall für den Menschen. Als Soldat sollen sie andere Menschen töten und zwar ohne den anderen zu hassen. Das ist besonders in der Ukraine der Fall.
Weil zwischen beiden Völkern engste familiäre Bindungen bestehen, meint der Ukraine-Kenner, Autor und ehemalige Reporter aus Krisengebieten Lutz C. Klevemann. Wir mögen den Krieg nicht, doch Klassiker der Populärkultur wie Star Wars, Herr der Ringe oder Call of Duty setzen explizit auf militärische Gewalt und lassen uns in schaurige Abgründe schauen. Die schrecklichen Bilder aus dem Ukraine-Krieg nun fordern uns heraus, das echte Grauen zu ertragen.
Die meisten Berichte in den sozialen Medien sind im Hier und Jetzt. Und natürlich will man sehen, was gerade passiert. Aber man sollte vielleicht auch verstehen, dass dieser Krieg seit 8 Jahren herrscht. Dafür sollte man vielleicht die Handys auch mal abschalten und gelegentlich ein Buch zur Hand nehmen.
Doch die sozialen Medien üben einen extremen Sog aus. Anhand von Bildern analysieren Kommentatoren den schlechten Zustand russischer Lkw-Reifen, die die millionenteure Kriegsmaschinerie im Morast stecken bleiben lassen. Weggezogen werden die Fahrzeuge von ukrainischen Bauern. Gefeiert wiederum auf den gleichen Kanälen. Die restriktive Öffentlichkeitsarbeit der russischen Armee wirkt da wie aus der Zeit gefallen.
Was wir auf jeden Fall sehen, ist hier, dass die Ukraine die Informationsdominanz hat. Sie macht das äußerst professionell, immer schon im Vorhinein auch nächste Winkelzüge Russlands angedeutet werden oder auch ganz offen ausgesprochen werden. Das ist immer eine unangenehme Situation.
Die Frage bleibt, ob sich aus diesen oft informativen Puzzleteilen aber auch ein akkurates Bild über die aktuelle Situation gewinnen lässt. Oder anders formuliert, lichten Social Media und sogenannte Open Source Intelligence den Nebel des Krieges? Das haben wir mit dem Politikwissenschaftler Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München besprochen. Und unsere erste Frage war, wie er die Entwicklungen von Twitter zu Mil-Twitter und TikTok zu War-Talk bewertet.
Meine Timeline ist, wie die der meisten Hörerinnen und Hörer auch, schlagartig von Corona zu Krieg umgeklappt. Interessant für mich ist eigentlich eher die Qualität der Inhalte, die inzwischen geteilt werden. Also ich habe verschiedentlich auch in anderen Zusammenhängen gesagt, dass dieser Krieg wohl der transparenteste Krieg ist aller Zeiten, in einer gewissen Hinsicht, nämlich mit Blick darauf, dass wir einmal eben die ubiquitären Smartphones haben, zumindest auf ukrainischer Seite, die enorm viel einfach Content, nenne ich es mal, in die sozialen Medien spülen. Und wir haben natürlich diese Dinge, die es vor ein paar Jahren noch gar nicht gab. Das sind zum Beispiel die kommerziellen Satellitendatenanbieter, wo man für eine überschaubare Menge Geld inzwischen extrem hochauflösendes Bildmaterial bekommen kann. Und da hat sich diese ganze Open Source Intelligence Community drumherum gebildet, die sehr, sehr viel Dinge auswertet. Und das sind auch Sachen, die in den sozialen Medien jetzt rumgereicht werden. Also das meine ich mit transparent. Wir sehen viel mehr von diesem Krieg, als es vielleicht früher noch der Fall war. Aber deswegen muss man eigentlich auch doppelt vorsichtig sein. Wir leben natürlich auch stark in diesem ukrainischen Narrativ, weil wir sehen sehr viel von der ukrainischen Seite und wenig bis gar nichts von der russischen Seite. Deswegen sollte man sich nicht irgendwie der Illusion hingeben, dass das jetzt die transparente, objektive Wahrheit wäre, die man da sähe.
Aber trotzdem nochmal gefragt, man spricht ja vom Nebel des Krieges. Also Krieg passiert irgendwo, von außen hat man meistens gar keinen Einblick, was da genau passiert. Ist dieser Nebel des Krieges jetzt durch diese Einsicht, auch wenn sie gefärbt ist, ganz aufgehoben?
Nein, das ist sie nicht und es ist in gewissem Sinne auch ein neuer Nebel dazugekommen. Also es ist ja ein neuer Nebel dazugekommen durch all diese Desinformation, Fake News und all diese Dinge, die noch auch damit einhergehen, dass ungeprüfte Informationen in den sozialen Medien rasend schnell rumgereicht werden. Und so vergaloppieren sich zum Teil auch einfach Gerüchte und Dinge, die sich dann zwei Tage später als falsch oder möglicherweise irgendwie dann doch, wenn man es differenzierter betrachtet, etwas anders darstellen. Und insofern würde ich eben genau nochmal unterstreichen, wir sehen da nicht das, was wirklich passiert, sondern wir sehen einen bestimmten Ausschnitt. Und das muss man immer reflektieren, wenn man sich diese Sachen anguckt.
Wie reflektiert man das denn oder vielmehr, wie verifizieren Sie diese Inhalte und wie sollten mit diesen Inhalten auch sicherheitspolitische Laien dann umgehen?
Also ich bin jetzt nicht jemand, der wirklich Open Source Intelligence, sagen wir mal, Fähigkeiten, Fertigkeiten hat. Ich kann so ein paar ganz einfache Dinge, natürlich, die man sich selber schon zurechtreiben kann, die kann ich auf diese Flut an Bildern zum Beispiel anwenden. Also so ein ganz klassisches Beispiel ist natürlich, wenn man sagt, hier sehen Sie XYZ, zum Beispiel irgendwie eine Stadt und da laufen Leute rum und die haben alle irgendwie kurze Hosen an und dann guckt man und sieht, okay, in Kiew waren es gestern irgendwie -2 Grad und hat geschneit, das kann nicht sein. Ja, also man kann natürlich schon, manche Dinge kann man sehr leicht, indem man einfach nur mal guckt, stimmt die Uhrzeit, stimmt das Wetter, kann der Ort stimmen und so weiter, kann man überprüfen und vielleicht feststellen, ist Nonsens, stimmt so nicht. Und ansonsten habe ich natürlich bestimmte Anlaufstellen, Bellingcat oder so, die eben wirklich Open Source Intelligence können, die wirklich sehr gut diese Ground Truth abfragen und schauen, kann das sein, was sehen wir da? Sehen wir da wirklich das, was behauptet wird, was wir sehen? Und daran orientiere ich mich. Und ansonsten habe ich mir es einfach zur Angewohnheit gemacht, so gut es geht, bei Dingen, bei denen ich mir nicht sicher sein kann, sie einfach sein zu lassen. Ich teile das dann nicht, ich beschäftige mich damit nicht länger und so. Wenn ich merke, die Qualität der Information kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht einschätzen, dann versuche ich das an mir vorbeilaufen zu lassen. Das ist auch ein bisschen das, was ich allen sicherheitspolitischen Laien, die mit diesen Informationen ja überflutet werden aktuell, raten würde, ab und an sich auch einfach mal quasi abzudocken, insbesondere von diesen Social-Media-Inhalten, und vielleicht einfach am Tag danach mal in eine Qualitätstageszeitung reinzugucken, weil da sind die Dinge dann in der Regel auch eingeordnet und bewertet und in den Kontext gerückt, sodass man viel besser damit klarkommt.
Das so reflektierten Vorgang, das machen ja nicht alle, weil es natürlich diesen klassischen Social-Media-Fluss gibt, nämlich wenn man beim Thema dabei sein kann, kann man Follower gewinnen. Das ist zu beobachten. Es gibt einige Social-Media-NutzerInnen außerhalb der Ukraine, die durch den Krieg extrem an Followerschaft gewonnen haben, manchmal von wenigen 100 zu über 10.000, ohne dass da wirklich Expertise dabei ist, sondern eher so eine Art positive Einstellung oder Faszination zum Beispiel gegenüber militärischem Gerät. Birgt das Ihrer Meinung nach auch Gefahren? Zum Beispiel, dass man den Krieg dann sozusagen in seinem ganzen Schrecken vergisst und eher als so einen technologischen Spielzeugpark ansieht? Oder dass da ein zu positives Bild von Kämpfen, wo es um Menschenleben geht, gezeichnet werden?
Die Gefahr besteht generell, das würde ich gar nicht an einzelnen Accounts festmachen. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, wir leben so ein bisschen in dieser ukrainisch dominierten Informationsblase. Man muss sich halt schon im Klaren darüber sein, dass selbst wenn man da diese vielen zerstörten, zum Beispiel russischen Panzer sieht, in all diesen Panzern sind ja Menschen gestorben. Also das ist ja im Prinzip nichts, was man jetzt irgendwie bejubeln sollte oder was man sozusagen so in so einem Sammelinstinkt so noch mehr zerstörte Fahrzeuge sehen, für sich einsortieren sollte. Klar ist natürlich, wer da Täter und wer Opfer ist und dass Russland diesen Angriffskrieg begonnen hat. Aber man kommt tatsächlich relativ schnell in so eine abgestumpfte Geisteshaltung rein. Wie gesagt, ich kenne diese einzelnen Accounts. Einige von denen, finde ich, machen das sehr gut, weil sie schon auch kritisch reflektiert Einblick geben in so manche Dinge. Das muss man dann im Einzelfall bewerten. Es gibt auch solche super technisch interessierten Accounts, in die man dann reinfällt, wie so quasi dieses berühmte Rabbit Hole, und eine ganze Weile braucht, um aus diesem Thema dann wieder rauszukommen. Ich habe mich zum Beispiel mal irgendwie einen halben Tag quasi nur mit dem Zustand von Reifen beschäftigt. Viele Accounts von diesen Mil-Twitter-Accounts, ich will das explizit sagen, viele Accounts von denen sind sehr, sehr gut. Da sind zum Teil wirklich Leute, die wissen wirklich, wovon sie sprechen. Und ich habe nicht den Eindruck, zumindest habe ich jetzt keinen, den ich ad hoc nennen könnte, dass es da so eine Art Hurra-Krieg, wir schauen uns jedes einzelne Waffensystem im Detail an, gibt. So im Gegenteil, einige von gerade aus diesem militärischen Bereich sind zum Teil zerknirschter, habe ich den Eindruck, als manch andere, die alle möglichen Dinge zum Beispiel auch fordern, was nicht alles noch eskaliert und getan werden müsste.
Die Frage ist nur natürlich immer, was macht man mit diesen Informationen? Wie ordnet man die ein? Und sieht man am Ende irgendwie eventuell dann den Wald vor lauter Bäumen gar nicht mehr, oder?
Ja, also das war das, was ich so mit diesen Reifen meinte. Also viele Journalistinnen und Journalisten haben mich dann auch danach gefragt. Also gerade dieses Reifenthema hat am Anfang sehr, sehr die Runde gemacht. Aber wenn man eben dann zurückzoomt wieder und das große Ganze betrachtet, dann ist es halt nicht notwendig, ob das jetzt ein chinesisches Reifenfabrikat war oder ein belarussisches, sondern es ist halt klar, auf russischer Seite gibt es Logistikprobleme. Und ja, also das kann man erkennen und viel mehr muss man dann im Detail, eigentlich in meiner Rolle schon nicht und als Laie schon gar nicht wissen, um das große Ganze halbwegs bewerten zu können.
Sie persönlich, Sie werden ja jetzt auch auf Twitter öfter mal um Rat gefragt, wie man so bestimmte Situationen dann einzuschätzen hat. Ist ja auch verständlich, die Menschen haben natürlich Angst. Die Frage ist nur, wie fühlt sich das denn für Sie an? Also Ihre Wissenschaft ist ja eigentlich schon eine andere, sodass man jetzt nicht immer so einfach antworten kann, wie zum Beispiel bei dieser einen Frage in der Corona-Pandemie, ob Händewaschen und eine Maske eine gute Sache sind. Das ist ja hier ein bisschen schwieriger. Wie gehen Sie damit um?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich hatte tatsächlich auch neulich mal ein bisschen einen Thread geschrieben auf Twitter, kleine Umschulungshilfe für quasi die 82 Millionen Virologen, die jetzt alle Sicherheitsexperten werden, und habe versucht, so kurz anzudeuten, dass natürlich die Politikwissenschaft, mein Feld, keine Naturwissenschaft ist. Wir können keine Experimente machen, wir können eben keine Viren irgendwie im Reagenzglas züchten und die sozusagen beliebig oft replizieren und anschauen, was passiert, wenn ich dies tue, was passiert, wenn ich das tue. Wir können nicht die Geschichte zurückdrehen, die NATO nicht erweitern und dann gucken, findet der Krieg nicht statt. Aber wir haben natürlich schon auch Peer Review und Gütekriterien und das ist sozusagen Wissenschaft, was da passiert. Aber unser Gegenstand, der ist halt so ein bisschen quecksilbriger als manch anderes. Und das macht die Sache relativ schwer. Und für Laien ist es dann, glaube ich, schwierig so, was ist das jetzt? Ist das Wissenschaft oder sagt er da nur einfach so seine Meinung? Ja? Vieles versuchen wir ja auch, mache ja auch einen Podcast mit zwei Kollegen und einer Kollegin zusammen. Da ist natürlich auch, die Hörerzahl ist explodiert jetzt in letzter Zeit. Wir versuchen schon klar einzuordnen, was sind die Dinge, die man sozusagen aus einer längeren Beschäftigung mit dieser Materie ableiten kann. Und vor allen Dingen, das ist mir halt auch wichtig, ich sage auch oft auch, wenn ich einfach nicht weiß, was die Antwort ist oder wenn ich ganz klar sagen muss, ich kann das nicht einschätzen. Mich rufen sehr viele Leute an und sagen, Herr Sauer, gibt's bald Atomkrieg? Und jetzt habe ich 20 Jahre lang nichts anderes gemacht, als mich mit dieser Frage zu beschäftigen. Dazu auch promoviert mal vor vielen Jahren und so. Am Ende muss ich sagen, wir müssten im Prinzip, wenn wir es wirklich sicher wissen wollten, ganz sicher müssten wir quasi dem Herrn Putin in den Kopf gucken. Ja, und das kann ich nicht, das können die Journalistinnen und Journalisten nicht, die mich anrufen. Zum Teil rufen mich irgendwelche Menschen, einfach Mitbürger an und sagen, sie haben 3 Nächte lang nicht geschlafen. Ich kann immer nur sagen, wir haben bestimmte Indikatoren, auf die wir schauen können. Zum Beispiel, was bewegt sich wo, wie sind die Zustände der Streitkräfte, was wurde gesagt und so. Und da kann ich die Leute dann eigentlich immer beruhigen und kann sagen, das ist absolut sehr unwahrscheinlich, dass jetzt demnächst irgendwie Atomkrieg ist. Und da versuche ich eben klarzumachen, dass es aus meiner Sicht auch ein Verständnis von Wissenschaft, die eigenen Grenzen des Wissens transparent zu machen und zu sagen, das sind, bis hierhin kann ich was sagen, und zwar aus diesen und jenen Gründen. Das kann man dann kritisch prüfen und kann man sich dem anschließen oder Gegenargumente finden. Und ab dem Punkt kann ich einfach nichts mehr weiter sagen. Und vieles hängt an der Person Wladimir Putin, und dem kann niemand in den Kopf gucken.
Glauben Sie, dass diese ganzen Diskussionen, auch die wir jetzt führen, vielleicht einen langfristigen Effekt haben werden? Weil was die Pandemie ja zumindest vielleicht in den nächsten Jahren bringen wird, ist, wir wissen alle ein bisschen genauer, was sind Aerosole, wie testet man auf Viren, was bringen Masken? Und glauben Sie, dass das sozusagen auch, also ein Verständnis für, ich weiß nicht, strategische Entscheidungen oder politisches Handeln in Krisen, Kriegssituationen, dass da auch in der Gesamtbevölkerung so ein bisschen mehr Verständnis oder Erkenntnis sich vielleicht breit macht?
Meine Hoffnung wäre, dass wir natürlich uns fast alle bald wieder anderen Themen zuwenden können, weil der Krieg aufgehört hat und zumindest die Waffen schweigen und es vielleicht irgendwie zu einer diplomatischen Lösung kommt. Das wäre meine Hoffnung. Im schlechteren Fall ist es so, dass wir noch Wochen oder Monate irgendwie damit zu tun haben werden. Was ich schon glaube, ist, dass wir nicht wieder auf diese Situation zurückfallen, in der wir vor dem Ausbruch des Krieges waren. Also ich will nochmal sagen, dieser Begriff der Zeitenwende ist absolut angemessen. Und es ist tatsächlich so, für Europa ist es eine komplette Neuordnung der Sicherheitsarchitektur, die in den nächsten paar Jahren stattfinden wird. Und insofern bleibt uns gar nichts anderes übrig, uns von journalistischer Seite, aber auch natürlich in der breiteren Bevölkerung mit diesen Themen aktiver zu beschäftigen und da auch irgendwie, sagen wir mal, so im Fachsprech sagt man, eine eigene strategische Kultur auszubilden. Also ein Verständnis dafür, was Deutschland in und für Europa ist, wofür wir stehen und was wir zur Not tatsächlich möglicherweise eben auch verteidigen würden. Ich glaube schon, dass es ein Lernprozess ist, der nicht einfach so aufhört in den nächsten Monaten und Jahren.
Also im Prinzip liefert uns das, was wir derzeit auf Twitter und TikTok beobachten und was ja auch unter den Begriffen Mil-Twitter und War-Talk zusammengefasst wird, so eine Art Vorahnung auf die Bedeutung, die das Militärische dann auch in einer hoffentlich friedlicheren Zukunft einnehmen könnte. Einschätzungen waren das von Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München.